Heiße Sie auch alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und es freut mich, dass ich nochmals ein Gleichnis mit Ihnen anschauen darf. Jedes Jahr veröffentlicht das Schweizer Magazin Bilanz im November eine Ausgabe mit den 300 reichsten Familien, die in der Schweiz leben. Es sind nicht alle Schweizer, die in der Schweiz leben und reich sind. Im Jahr 2014 wurde dieses Vermögen auf 589 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Eine Milliarde, nur zur Erinnerung, hat 1000 Millionen. Ein Vermögen, das wir uns nicht wirklich vorstellen können. Natürlich haben diese Leute das Geld nicht auf ihren Bankkonten liegen und holen dann ab und zu einige Milliarden ab, sondern diese Vermögen sind investiert in Firmen und Konzerne und schaffen natürlich auch Arbeitsplätze. Und wie das so ist bei so reichen Leuten, sie werden interessanterweise meistens immer noch reicher. Jedenfalls wuchs im Jahr 2014 ihr Vermögen um 25 Milliarden, nicht Millionen. Als 10 vor 10 ein bekanntes Nachrichtenmagazin im Schweizer Fernsehen darüber berichtet, das ist immer ein Riesenhype in der Schweiz, diese November-Ausgabe von der Bilanz, da die verkaufen, machen eine Riesenauflage, weil das ist interessant zu wissen, welcher ist jetzt wieder reicher und wer gehört jetzt wieder dazu und so weiter. Also ich stehe nicht dort drin, nicht, dass ihr falsche Vermutungen hegt, sind also nicht alle Schweizer in diesem Magazin kommen da vor. Auf jeden Fall wird das dann immer kommentiert, auch in den großen Sendungen und Magazinen. Und der Kommentator sagt Folgendes. Wer hat, dem wird gegeben. Das ist kein Prinzip der Wirtschaftslehre, sondern ein Zitat aus der Bibel. So kann es denn nicht unrecht sein, wenn die Reichsten in der Schweiz noch einmal reicher geworden sind. Das hat der Kommentator in die ganze Schweiz verkündet. Zugutehalten muss ich ihm, dass er noch etwas aus der Bibel kennt, mindestens dieses Zitat, vielleicht weiß er auch mehr. Aber ob das gerecht ist oder nicht, dass die Reichen immer reicher werden, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Jedenfalls ist unser Vermögen, selbst wenn es nicht so groß ist, immer auch ungerecht. Das haben wir schon mal gesehen in einem Gleichnis diese Woche. Und das Schema, die Reichen sind die Bösen und wir, die wir weniger Geld haben, sind die Guten, das funktioniert auch nicht, das ist auch sehr oberflächlich. Es gibt auch Menschen, die sehr reich sind und sehr viel Gutes tun und man kann genauso geldgierig sein, ob man reich ist oder arm. Jedenfalls hat das 10 vor 10 Magazin das, was Jesus gesagt hat, in einen völlig falschen Zusammenhang gestellt. Jesus sagt nämlich, jedem, der hat, wird im Überfluss, jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Dieses Zitat finden wir übrigens an ungefähr 4 Stellen im Neuen Testament. Doch Jesus verstand dieses Prinzip nie, nicht einmal in materieller Hinsicht. Es ist nicht richtig, wenn man Jesus aufgrund dieser Aussage unterstellen will, er würde die Art, wie wir uns im Kapitalismus bereichern, befürworten. Wie gesagt, mit einer materiellen Bereicherung hat das, was Jesus sagt, überhaupt nichts zu tun. Und nun schauen wir uns das genauer an. Wir sind jetzt beim letzten Gleichnis in dieser Bibelwoche angekommen und ich lese zuerst den Text aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Und jetzt nur schon mal vorweg gesagt, jetzt müssen Sie darauf achten, dass jetzt Jesus in dieser Geschichte oder dieser Herr diesem Zweiten genau dasselbe sagt. Sehr gut. Ich könnte auch einen Vers zurückgehen. Er sagt exakt aufs Wort dasselbe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Aufs Wort identisch. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagt er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Der Herr, der auf Reisen geht, sorgt dafür, dass seine Diener während seiner Abwesenheit handlungsfähig sind und in seinem Sinn sein Vermögen verwalten. Er rief seine Diener zu sich und vertraut ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reist er ab. Ein großes Vermögen, das er seinen Dienern überlässt, ein Talent, entsprach damals ungefähr 6.000 Tagelöhnen eines Arbeiters. Und diese 8 Talente, die er verteilt, entsprachen also mindestens nach unserer Rechnung 160 Jahresgehältern eines Arbeiters. Ein Arbeiter bräuchte also mindestens 3 Leben, um eine solche Summe zu verdienen. Und dann hat er es ja nicht bar, er musste dann auch noch leben davon. Also wir sehen das doch nicht so, doch noch beachtlich. Ein Diener bekam 5, ein anderer 2 und ein dritter 1 Talent. Auf den ersten Blick scheint das ungerecht zu sein. Warum bekommt einer mehr als die beiden anderen zusammen? Also die beiden haben 3, der andere hat 5. Also einer hat mehr als die anderen beiden zusammen. Wir müssen zuerst verstehen, dass sie diese Talente nicht als Lohn oder für den persönlichen Gebrauch erhalten. Sie müssen diese Talente verwalten. Denn sie sind immer noch das Eigentum ihres Herrn. Dieser berücksichtigte bei der Verteilung ein ganz wichtiges Kriterium. Er gab jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Er achtete darauf, dass er keinen Diener überfordert. Er gab jedem so viel, wie er aufgrund seiner Fähigkeiten und Begabungen bewältigen konnte. Und deshalb geht es in diesem Gleichnis nicht um Gerechtigkeit in dem Sinne, dass jeder gleich behandelt wird, Die Gleichbehandlung, wenn jeder gleich viel bekommen hätte, führte dazu, dass die einen überfordert und die anderen unterfordert gewesen wäre. Es geht hier vielmehr um Fairness. Es wäre nicht fair, wenn dieser Herr ungeachtet der Fähigkeit in jedem gleich viel anvertrauen würde. Die einen wären von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Sie wären nicht in der Lage, diese Talente zu verwalten. Je mehr man bekommt, desto größer wird auch die Verantwortung. Die Erwartungen an den, der 5 Talente bekam, sind wesentlich höher als an den, der nur eines bekam. Jesus sagte das einmal so: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ein Prinzip, das wir auch im ganzen Neuen Testament nachzeichnen können. Es wäre sehr bedenklich, wenn dieser Herr allen gleich viel gegeben hätte, obwohl er wissen musste, dass nicht alle diese Verantwortung gewachsen sein würden. Das wäre herzlos, lieblos, und er würde von Anfang an die einen in ein Fiasko stürzen. Gott ist fair, und das ist für uns ganz wichtig zu wissen. Ich muss mich nicht mit anderen Christen messen, die fähiger und begabter sind als ich. Es ist wie, wenn uns ein Kind eine Zeichnung macht. Wenn das Kind zu mir kommt und mir die Zeichnung zeigt, dann beurteile ich die Zeichnung im Verhältnis zum Kind. Ich sage nicht, oh, das hast du jetzt wüst gezeichnet, schau mal, das Bild, das an der Wand hängt, ist viel schöner. Nein, dann sage ich, toll hast du das gemacht. Das ist wunderschön, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Ich beurteile das Bild als Vater oder als Lehrer oder wie auch immer, immer im Verhältnis zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die das Kind eben hat, das diese Zeichnung gemacht hat. Und genauso bin ich der Überzeugung, schaut Gott uns an. Er schaut uns an im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten. Er hat nicht einen absoluten Maßstab, an dem er mich misst. Er misst mich nicht an einem Picasso. Oder weiß ich, was für Künstler es gibt. In einer satirischen Erzählung weiß Rabbi Susai, dass er in der kommenden Welt nicht gefragt wird, warum bist du nicht Mose gewesen? Sondern er meinte, er würde dann gefragt, warum bist du nicht Susia gewesen? Warum bist du nicht dich selbst gewesen? Jedenfalls haben die drei Diener eine faire Ausgangslage. Zwei der Diener beginnen sofort mit den Talenten zu arbeiten und einer entschließt sich, dieses Talent zu vergraben. Nun, eines Tages kommt der Herr zurück, und in diesem Gleichnis betont Jesus nicht den überraschenden Moment seiner Rückkehr, wie das in anderen Gleichnissen der Fall ist, wo es um die Endzeit geht. Im Vordergrund steht hier die Abrechnung und somit das Gericht. Nach langer Zeit kehrt der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Die Diener mit 5 und 2 Talenten konnten ihre Talente verdoppeln. Der Herr freut sich riesig über diesen Erfolg und beide bekommen eben genau das identisch selbe Lob, denselben Lohn. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Er sagt nicht dem, der Fünf, der das verdoppelt hat, du bist viel besser gewesen und du bekommst noch viel mehr als der nur mit 2. Du bist zwar auch gut, aber der andere ist besser. Nein, beide exakt dasselbe. Was der Herr den beiden anvertraut, ist wesentlich wertvoller jetzt, was sie bekommen, als die Talente, die sie zurückgaben. Das ist ein Bild für das Erbe im Reich Gottes, das für die Kinder Gottes bereit liegt. Das, was uns Gott versprochen hat. Wir sind ja, wenn wir Jesus nachfolgen, Kinder Gottes. Und mit dem, dass wir Kinder Gottes sind, sind wir eben auch erbberechtigt. Und das ist ja diese Aussicht, dass wir Erben Gottes sind. Und das spricht hier von diesem Erbe. Dazu sind die beiden zum Freudenfest eingeladen. Es ist das Fest, an dem wir das Wiedersehen mit Jesus feiern werden. Eben das Hochzeitsfest, von dem wir gestern schon gesprochen haben. Für die beiden hat sich der Einsatz gelohnt. Sie werden reich beschenkt. Doch was haben die beiden mit diesen Talenten eigentlich getan? Wie haben sie sie vermehrt? Oder anders gefragt, welche Bedeutung haben diese Talente? Was bezeichnet Jesus mit diesen Talenten? In der Sprachforschung vermutet man, dass unser Verständnis von Talent im Sinne von Begabung von diesem Gleichnis abgeleitet wurde. So liegt es nahe, dass wir dazu neigen, dass Jesus hier von Gaben und Begabungen spricht, die er in einen jeden Diener, die er einen jeden Diener schenkte. Möglich wäre das schon. Aber was wäre dann der Unterschied zwischen Gaben und Fähigkeiten? Eine Gabe ist doch eine Fähigkeit. Im Gleichnis bestimmt die Fähigkeit eines Dieners darüber, wie groß das Talent, das ihm anvertraut wird, ist. Oder wie viele Talente. So vermute ich, dass es sich hier nicht um Talente im Sinne von unserem Sprachgebrauch handelt. Talent steht, davon gehe ich aus, für Erkenntnis. Man könnte vielleicht auch sagen, für die Wahrheit oder für die Erkenntnis der Wahrheit. Das würde bedeuten, dass Jesus jedem ein Maß an Erkenntnis gibt, über die er verfügen kann. Es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die automatisch wächst, wenn ein Mensch dieser Erkenntnis entsprechend lebt. Im Grunde geht es um das geistliche Wachstum dieser Diener. Der Mensch, der das, was Gott ihm offenbart, ernst nimmt und sein Leben dementsprechend gestaltet, wird in der Erkenntnis wachsen. Gott wird ihm weitere Erkenntnisse offenbaren. Auf diesen Gedanken hat mich folgende Aussage von Jesus gebracht. Achtet auf das, sagt Jesus, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also Jesus spricht hier von einem Maß. Diese Maße sind verschieden. Es geht um die Umsetzung des Willens Gottes. Je mehr wir unsere Erkenntnis entsprechend leben, desto mehr werden wir in der Erkenntnis wachsen. Und die Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes. Für Paulus war diese geistliche Entwicklung der Christen ein wichtiges Gebetsanliegen. Er schreibt nach Kolosse: Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Wahrheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Doch beim Erkennen bleibt es nicht stehen. Wichtig ist, dass man seine Erkenntnis entsprechend lebt. Deshalb fährt er mit diesem Gedanken fort. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Und damit es nicht jetzt verwechseln, da geht es jetzt nicht primär um Arbeit, sondern da geht es um Lebensweise, auch um moralische Dinge, ob wir ein Leben führen, das Gott gefällt, eben nicht lügen, betrügen und so weiter. Es geht jetzt nicht darum, wie viel evangelisiere ich und wie viel arbeite ich, wie viel mal putze ich die Kirche oder so. Also es geht um dieses Wachstum, dass wir wachsen und unser Leben Früchte bringt und wir Gott immer besser kennenlernen. Und das geschieht nicht bei jedem Menschen in gleichem Maße, sondern es geschieht seiner Erkenntnis entsprechend. Das fällt uns oft schwierig, das einfach so mal zu akzeptieren, aber es ist so. Menschen sind nun mal ganz verschieden. Das sehen wir auch, wenn wir um uns herum schauen. Wir sind alle verschieden. Alle sind Originale. Und das bezieht sich nicht nur auf das Äußere, sondern das bezieht sich auch auf unsere Fähigkeiten, das bezieht sich auch auf das geistliche Leben. Gott erwartet von uns nur, dass wir entsprechend unserer Erkenntnis leben. Wenn wir das tun, dann werden wir automatisch in der Erkenntnis wachsen. Die Talente werden sich vermehren. Denn Philippern schreibt Paulus, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlichen Reife Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn euch eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Also wenn wir nicht überall übereinstimmen, wenn unsere Kenntnis noch nicht auf dem gleichen Stand ist, irgendwann wird Gott euch das offenbaren. Mit anderen Worten, Gott wird dafür besorgt sein. Ihr müsst nur dafür besorgt sein, das zu tun, was ihr bis jetzt erkannt habt. Bis es soweit ist, und das finde ich wirklich das Faszinierende hier, sollen sie einfach entsprechend ihrem aktuellen Erkenntnisstand leben. Denn sagt Paulus, von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Also da halten wir fest, was noch aussteht, wird dann noch kommen. Wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird uns Gott immer mehr anvertrauen. Die beiden Diener haben nichts anderes getan, als entsprechend ihren Fähigkeiten gemäß ihren Erkenntnis zu leben, die Gott ihnen geschenkt hat. In der Anwendung der Erkenntnis sind sie in der Erkenntnis der Wahrheit gewachsen. Der Diener mit den 5 Talenten hatte zum Schluss 6 Talente mehr als der zweite Diener. 6 Talente mehr. Der hatte über das Doppelte mehr gemacht als der andere. Doch jeder der beiden gab sein Bestes. Jeder war seinem Herrn treu ergeben. Und so erhielten sie das gleiche Lob und die gleiche Einladung zum großen Fest. Es hat sich gelohnt, ihrem Herrn treu zu bleiben und zu dienen, für beide gleichermaßen. Der dritte Diener entschloss sich, das eine Talent zu vergraben. Seinem Herr begründete er das folgendermaßen: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Sollen wir mit diesem Mann jetzt Mitleid haben? Er schildert seine Situation so, als hätte ihn der Auftrag zu einem Opfer werden lassen. Aus purer Angst habe er sein Talent in die Erde vergraben. Es ist eine schöne Verhaltensweise von uns, dass wir uns schnell mit dem scheinbar Schwachen identifizieren und uns loyal zeigen. Deshalb haben viele Leute mit diesem Diener Mitleid. Sie bleiben, wenn sie das Gleichnis lesen, bei diesem armen Mann hängen. Dieser arme Mann, der so viel Angst hatte und aus lauter Angst das Talent vergrub, der tut uns leid. Weil er die falsche Entscheidung traf und er wollte es doch so gut machen. Wir denken, das kann doch jedem passieren. Und jetzt hat er einfach Pech gehabt und jetzt bekommt er kein Lob. Doch so harmlos, wie es auf den ersten Blick aussehen mag, ist das nämlich nicht. Was dieser Mann seinem Herrn sagt, ist schlicht und ergreifend eine absolute Frechheit und Verleumdung seines Herrn. Dass es überhaupt wagt, ihm so frech zu begegnen. Ich habe mit diesem Mann kein Mitleid. Das war kein armer Mann, das war ein frecher Kerl. Wie kommt denn dieser Mann auf eine solche Idee, dass er seinen Herrn so verleumdet? Von wem hat er denn das Talent bekommen? Das entsprach immerhin einem Wert von 6.000 Tagelöhnen, also nicht wenig. Dafür hätte er 20 Jahre arbeiten müssen. Ja, er hat es vom Herrn bekommen. Und was sagt er ihm? Du erntest, wo du nicht säst. Also wie dumm ist denn das? Das ist auch Dummheit eigentlich. Dass er nicht gemerkt hat, wie dumm das seine Antwort ist, wie er mit dem Herrn spricht. Du holst dir das zurück. Dabei hat er ja nur das gefordert, was er ihm zur Verwaltung gegeben hat. Wenn der Herr nun über das Talent abrechnen will, dann will er nur Rechenschaft über das, was er gesät hat, über nichts anderes. Der Herr forderte nichts, was er ihm nicht gegeben hätte. Dieser Mann wollte von diesem Talent eigentlich gar nichts wissen. Das war ihm egal. Er vergrub es, damit er sich damit nicht beschäftigen musste. Ihm waren andere Dinge wichtiger. Das ist der Punkt. Aber das wollte er natürlich nicht sagen. Er wollte nicht sagen, ja, mir ist egal, dass du mir da gegeben hast. Ich habe andere Interessen verfolgt. Das wollte er nicht sagen. Das tönt nicht so schön. Dann ist er ein Täter. Aber wir machen uns lieber zum Opfer. Dann haben alle Mitleid. Oh, du bist ein strenger Herr und du bestrafst mich und du säst und du erntest, wo du nicht säst und deshalb hatte ich Angst und siehst du, wie ein armes Ding ich bin. Aber das funktioniert bei Gott eben nicht. Dieser Diener steht für die Menschen, die nicht bereit sind, Gott die Ehre zu geben, die er verdient. Sie vergraben die Erkenntnis, die ihnen von Gott geschenkt ist. Und wie dieses Vergraben aussehen kann, schreibt Paulus den Christen in Rom, wir haben diesen Text schon gehört, seit der Schaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Also jeder Mensch hat zumindest eine Grunderkenntnis von der Existenz Gottes. Niemand hat eine Entschuldigung. Niemand kann sich rausreden. Ja, ich habe nichts gewusst. Paulus sagt, die Menschen haben die Erkenntnis Gottes. Gott hat ihnen die Wahrheit offenbart, aber statt auf diese Offenbarung zu reagieren und Gott die Ehre zu geben, vergraben sie diese Erkenntnis. Sie interessiert sie nicht, sie wollen nicht mit dem leben. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen es an Einsicht fehlte, wurde es finster. Es fehlte an Einsicht genau deshalb, weil sie alles vergraben haben, was Gott von sich offenbart. Da sind ja heute Weltmeister in unserem Kulturkreis, haben wir das perfekt vergraben, wir alles, was Gott geschaffen hat, auf Gott hinweist, weisen wir dem Zufall zu. Alles ist durch Zufall entstanden, sagen wir. Damit haben wir Gott begraben. Damit haben wir die Erkenntnis, die uns Gott gegeben hat, beerdigt. Damit wir unser Leben nach unseren Maßstäben gestalten können. Und wenn dann in den Naturfilmen, die dann entdecken, wie wunderbar und faszinierend die Welt erschaffen ist, sie nicht mehr wissen, wie sie das jetzt erklären sollen, Zufall dann ein bisschen zu wenig ist, dann sagen sie, die Natur hat das wunderbar gemacht. Sie personifizieren dann doch irgendwie, weil sie doch irgendwie meinen, es muss ja jemand es konstruiert haben, aber es darf nicht Gott sein, dann ist es die Natur. Und an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtiere. Und ich muss nur mal in der ganzen Welt umherschauen, was für Gottheiten verehrt werden. Das sind Tiere, das sind Halbmenschen, das ist ganz verrückt. Irgendwie, wie gesagt, der Mensch ist religiös, er wird dann irgendetwas anbeten, leider nur nicht den lebendigen Gott, warum auch immer. Dieser Diener vergrub die Erkenntnis, damit er ein Leben ohne Gott führen konnte. Die Antwort, die er seinem Herrn gab, zeigte, wie negativ seine Meinung über seinen Herrn war. Er traute seinem Herrn nicht zu, dass er von ihm Gutes empfangen würde. Und genauso wie dieser Diener haben viele Menschen eine falsche Vorstellung vom Schöpfer. Sie behaupten, Gott sei unbarmherzig und er würde uns unterdrücken und hohe Forderungen an uns stellen. Es gibt sogar Leute, die erdreisten sich, denn sie sagen, wenn es dann wirklich einen Gott gibt und ich einmal vor diesem Gott stehe, dann werde ich ihm dann meine Meinung schon sagen, wie ungerecht er ist. Aber ich sage dir, der wird weder Pips noch Paps sagen, wenn er vor Gott steht. Der wird nur noch vor Ehrfurcht auf die Knie fallen, er wird nichts mehr sagen. Aber so arrogant sind wir Menschen oft, dass wir meinen, wir müssten, wenn wir etwas nicht verstehen, wie das läuft in dieser Welt, wir seien die, die Gott dann unsere Meinung sagen müssen. Und wir glauben der Lüge, dass das Leben ohne Gott besser ist und fröhlicher und erquicklicher, als wenn wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Wir glauben der Lüge, dass Gott unser Leben vermiesen will. Und dann vergraben wir die Erkenntnisse und ersetzen sie mit menschenerdachten Theorien von Zufall und weiß ich was alles. Sie behaupten, Gott sei unbarmherzig. Dabei vergessen die Menschen, dass sie alles, was sie haben und sind, letztlich von Gott haben. Das Vertrauen zu Gott ist eine grundlegende Voraussetzung, um von Gott die wirklichen Reichtümer zu bekommen. Im Hebräer heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, zu Gott zu kommen, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihm aufrichtig suchen. Der muss glauben, dass es Gott gut meint. Was war dann bei der Sünde? Bei der Sünde war doch genau das der Punkt. Die Schlange sagte zu Eva, meinst du, Gott wollte ihr das nur verbieten, von dieser Frucht zu essen, weil er weiß, sobald ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Mit anderen Worten, Eva, hast du nicht begriffen, dass Gott dir das Beste nicht geben will? Gott will dir das Leben vorenthalten. Er will nicht, dass es dir besser geht. Deshalb hat er gesagt, du darfst nicht von dieser Frucht essen. Das ist die alte Lüge, die bis heute für viele Menschen funktioniert. Geh ja keine Beziehung zu Gott ein, er meint es nicht gut mit dir. Aber hier sagt der Hebräer, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen und nicht wie dieser freche Kerl, der sagt, du holst dir alles, was du gar nicht gesät hast. Das stimmt ja gar nicht. Das ist die Arroganz des Menschen. Das glaubte der Diener eben nicht, dass Gott gut ist. Und der Herr sagt ihm, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nichts gesät habe und einsammle, wo ich nichts ausgestreut habe. Wenn du das ernsthaft geglaubt hättest, dann hättest du das nicht einfach vergraben. Dann entlarvt er ihn nämlich der Ausrede. Wenn du gedacht hast, dass ich so ein harter bin, dann hättest du ja erst recht alles dran setzen müssen. Dann hättest du racken müssen, wie einer meint, er müsste sich das Himmelreich verdienen. Dann hättest du ja Grund gehabt. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Dann hätte ich ein bisschen etwas rausgeschaut. Aber wenn du glaubst, dass ich so bin, wie du gesagt hast, und das Geld vergräbst, dann hast du eigentlich nur eine Ausrede. Hättest du das wirklich geglaubt, hättest du anders gehandelt. Du hättest mehr gerackert als die anderen beiden. Das Talent wird ihm weggenommen, statt der Einladung zum Fest wird er bestraft, der Herr befiehlt. Werf diesen unnützen Diener in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dieser Mann hat sein Leben verkalkuliert. Er hat es sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt. Leider wird das vielen Menschen so ergehen. Statt Gott die Ehre zu geben, verleumden sie ihn, sagen, es gibt keinen Gott und wenn es einen gibt, will ich mit ihm nichts zu tun haben, weil es so viele Kriege gibt und so viele Hungersnöte und so weiter. Das ist ja dann alle Gott. Man gibt dann Gott die Schuld. Obwohl der Mensch ja in der Lage wäre, die Hungersnot weltweit zu beseitigen, wir könnten das. Es ist genug Nahrung, nur die Verteilung funktioniert nicht. Aber dann Gott dafür verantwortlich zu machen, wenn wir Menschen das nicht schaffen, finde ich ein bisschen billig. Doch wenn Jesus kommt, dann wird er abrechnen und Ausreden und falsche Anschuldigungen werden keine Wirkung zeigen. Gott lässt sich nicht betrügen, er durchschaut uns. Es ist wunderbar, dass Gott jeden Menschen als ein Original versteht. Er erwartet von niemandem etwas, das wir nicht bewältigen könnten. Deshalb ist es auch nicht nötig, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen und messen. Vielmehr sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir erkannt haben und dementsprechend leben. So werden wir in der Erkenntnis wachsen und so werden wir zu reiferen Christen. Wenn wir entsprechend der Erkenntnis leben, die uns geschenkt ist, werden wir immer reicher an Erkenntnis. So ist das Prinzip zu verstehen, das Jesus aufzeigt, wenn er sagt, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wer hingegen die Erkenntnis der Wahrheit vergräbt, der wird am Schluss alles verlieren. Man könnte das auch mit einer anderen Aussage von Jesus verdeutlichen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbaren Schaden nimmt? Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott bist. Und du bist auch gerecht und heilig. Und ich danke dir, dass, wenn wir mit dir unterwegs sind, nicht so 0815 Menschen werden, sondern dass wir Originale bleiben. Und dass du uns nicht beurteilst an einem absoluten Maßstab, sondern immer im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten. Und dass wir vertrauen dürfen, dass du ein guter Gott bist und dass du es gut meinst. Und dass wir nicht ständig in Angst leben müssen, dass wir irgendetwas falsch machen, irgendetwas nicht richtig, wenn wir mit dir in Verbindung sind. Und das tun, was wir erkennen, was du uns offenbarst und so Schritt um Schritt leben und in unserem Glauben reifer werden können. Ich danke dir, dass du wirklich wie ein guter Vater mit uns Kindern unterwegs bist und jedes einzelne Kind entsprechend den Fähigkeiten und Möglichkeiten beurteilst und förderst. Amen.